Moin und willkommen bei So, noch 5 Jahre bis Tschüss, dem Podcast von Matthias und Max. Zwei verwegenen Hamburger Jungs auf Kurs Richtung finanzieller Freiheit.
So, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, ihr wunderschönen sexy Menschen da draußen. Und herzlich willkommen bei der neuesten Folge von So, noch 5 Jahre bis Tschüss, Folge 31 mittlerweile.
Wow, geil.
Wir haben letztes Mal gar nicht das 30
gefeiert, ah, nicht schlimm.
Fangen wir mit dem fantastischen Matthias.
Ja, und dem wundervollen Max. Moin Max.
Moin Matthias. Und ja, wie immer stellen wir zu Beginn bestürzt fest, es sind gar nicht mehr 5 Jahre bis Tschüss, sondern die Zeit rennt und rennt, Kinders, ich sag euch das. Noch 217 Wochen bis Tschüss, das entspricht exakt 1519 Tagen.
Ja, oder das entspricht exakt die Zeit insgesamt, in der in Deutschland noch 598.448 Ehen geschieden werden.
Ich muss ja sagen, ich habe ja immer so ein kleines Skript für jede Folge, aber das ist der Moment, wo ich immer ein bisschen still werde und das kurz verarbeite, ja, was du gerade erzählt hast.
Tendenz steigend. Das basiert auf den Zahlen von 2020, die 2021 ist noch gar nicht raus.
Eine meiner Vorsätze für mein Leben ist, dass ich niemals eine Scheidung will.
Ja, so geht es vielen Menschen, aber statistisch werden 3 Ehen geschlossen und im Moment 1 geschieden.
Allein schon aus finanziellen Gründen.
Boah. Und mit Ehevertrag.
Ja gut, mit Ehevertrag.
Obwohl, alles kannst du auch nicht ausschließen, aber
nee?
Ich glaube nicht. Aber ich bin kein Jurist.
Falls zufällig ein Anwalt für Eherecht bei euch ist, der Link drin kann, schreibt uns auf unserer Instagram-Seite. Wir heißen siebenstellig. Dort könnt ihr übrigens uns auch folgen. Da haben wir nämlich mittlerweile, da werden wir es gleich schon nehmen, was wir letzte Woche gemacht haben. Ich greife ein bisschen vor. Wir haben nämlich mittlerweile auf unserem Instagram-Account einiges optimiert, nicht nur optisch, sondern wir haben dort auch einige sehr coole Formate etabliert, wo wir euch... Du redest gerade von Profiter. Oh, ich bin durch. Ich habe heute schon mal Profiter und doch 7.
Ja, hast du schon mal verwechselt. Also streicht das, ihr Lieben da draußen. Alles Quatsch, was Max erzählt.
Nebenbei könnt ihr unserem Profiter Instagram folgen. Da haben wir nämlich ganz viele tolle Formate.
Ja.
Etabliert.
Wir könnten übrigens auch mal wieder ein bisschen Social Media machen, ne? Haben wir uns ja so vorgenommen. Was haben wir gemacht? Pienzo, gar nichts.
Es ist aber auch immer.
Das ist zum Kotzen, ehrlich gesagt.
So ein Motivationsding, ne? Irgendwie, man denkt dran, man muss es machen und dann ist man voller Input und dann denkt man, oh, ich hab's wieder nicht gemacht.
Ne? Ja, genau.
Kommen wir zum Buch.
Ja, ja.
Zum Zitat.
Schnell drüber des Tages. Weggehen.
Ja, es ist ja, was soll man da sagen? Das ist so viel mit dem aktuellen Kontostand diesen Monat, was soll man da sagen?
Da sagen wir Katsching, genauso scheiße wie letzte Woche.
Ja. Naja.
Da müssen wir was ändern, aber das mache ich, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Da hauen wir richtig rein.
Kommen wir zu unserem heutigen Zitat aus dem Buch 365 Wege zum Millionär, das, wie wir letztes Mal gelernt haben, gar nicht mehr, das ist schon relativ alt ist das Buch, aber das Gute ist ja, die meisten Geldregeln sind unsterblich. Wir sind heute beim 16. Tipp und dieser lautet, ein Sprichwort sagt, wo großes Geld ist, kommt auch Großes dazu. Stecken Sie sich deshalb einen 1.000-Mark-Schein in die Geldbörse, damit sich dieser vermehrt. Gut, es gibt keine 1.000-Euro-Scheine. Also wir sollen 1.000 Euro immer im Portemonnaie haben.
Das habe ich schon öfter gehört. Diese Tipps, dass du irgendwie 200-Euro-Scheine oder was im Portemonnaie haben sollst, weil du geneigt bist, den nicht auszugeben. Und gleich und gleich gesellt sich gern, Gesetz der Anziehung. So kommt dann irgendwann mal vielleicht ein 2. oder ein 3. oder ein 4. dazu.
Finde ich eigentlich einen ganz attraktiven Gedanken.
Sieht auch gut aus.
Ne, wenn du eine Frau einlädst und du machst das Portemonnaie auf zum Bezahlen und dann sind da 500-Euro-Scheine drin.
Gibt es die überhaupt noch? Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, die 500-Euro-Scheine, oder? Haben sie die nicht abgeschafft?
Das ist doch der Grüne. Ne, der Grüne ist der, ich weiß gar nicht.
Der Grüne ist der 100er.
Was ist denn der
500er? Glaube ich, der 200er ist der Gelbe und der 500er war doch so lila oder so, ne?
Ich weiß nicht, ich hatte ihn ja.
Keine Ahnung.
Bargeld, ich finde ja Bargeld so widerlich.
Echt?
Ja. Es ist so, es fühlt sich so eklig an und danach will man sich immer die Hände waschen, weil du denkst, das, da haben schon 5000 Milliarden Menschen mit ihren, was auch immer, sie vorher
angefangen. Also würdest du keinen Koffer mit Geld anfassen wollen oder wie Donald Duck das hochschmeißen also und da drin baden wollen?
Doch, würde ich schon machen, aber ich würde mich danach desinfizieren.
Keimphobiker.
Nee, kein Phobiker. Kommen wir zur letzten Woche. Ja, bei mir ist gar nicht so viel passiert. Ich habe gearbeitet. Ich hab mein Instagram-Profil geupdatet. Habe einen Haufen cooler Kundentermine gehabt. Also da geht's an der
Was Form. War der schönste?
Der schönste Kundentermin war ein Termin mit einem Arbeitgeber, der zuerst super kritisch war. Also ich wollte den Arbeitgeber eigentlich nur kontaktieren, weil einer seiner Mitarbeiter bei mir Kunde ist und gerne eine betriebliche Altersvorsorge machen wollte. Und der hat erstmal reagiert mit, ne, bleiben Sie weg, ich will nix. Und ich so, ist gar nicht für Sie, ist für Ihren Mitarbeiter. Nee, der will auch nix. Doch. Doch will er. Hier ist der unterschriebene Antrag. Ich bräuchte von Ihnen noch Unterschriften. So, und da hat er sich gewehrt und geweigert. Und seit Wochen laufe ich dem hinterher, dass wir den Termin kriegen. Und jetzt haben wir den Termin gehabt. Und trauschau wem, er hat sämtliche Unterschriften geleistet, so wie es seine Pflicht ist. Und er hat mir so Fragen gestellt wie, sagen Sie mal, kann ich das auch machen selbst? Geht das denn? So eine Geschäftsführerversorgung, kann man da was machen? Und ich so, ja, Herr, so und so, das können wir machen. Und dann bin ich mit einem sehr zufriedenen Grinsen aus diesem Termin herausgegangen.
Das klingt gut.
Das war auch gut. Ja, und bei dir?
Also ich habe tatsächlich, ich habe auch gearbeitet an meiner ganzen Flugangstgeschichte. Das geht da ja weiter und das ist irgendwie mit jedem Tag, wo ich da irgendetwas mache, wird es irgendwie mehr. Also nicht mehr, was ich mache, sondern mehr, was auf einmal vor mir liegt irgendwie. Ich entdecke mit jeder neuen Arbeitsstunde 5 Dinge, die ich auch noch machen müsste, sollte, dürfte. Und das erschreckt mich gerade ein bisschen, aber es ist ja auch die letzte Folge. Ich gehe jetzt in Urlaub, so und jetzt bin ich weg. Die also eine.
Hast du schon erzählt, wo es hingeht?
Nein.
Wo geht's denn hin?
Es geht nach Florida.
Ah, deine Wahlheimat.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Das heißt für mich auf jeden Fall Energietanken hoch 10. Also allein schon das Ankommen ist für mich ja da wie nach Hause kommen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin da immer, ja, natürlich in einer anderen Welt, aber auch mental in einer anderen Welt. Da merke ich, wie der Akku von selbst voll wird irgendwie. Also das wird mir unheimlich gut tun, zumal jetzt ja nach Corona irgendwie die Jahre, man konnte ja, weiß nicht, fast 2 Jahre nicht einreisen. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich es jetzt tue nach der ganzen Zeit. Und ich habe so ein richtig freudiges Kribbeln. Also.
Das ist eine ganz blöde Frage. Die Küste von Florida ist jetzt nicht so weit entfernt von der mexikanischen Küste.
Korrekt.
Unterscheiden die sich?
Ja.
Wie? Du warst ja in Mexiko im letzten Urlaub.
Ja, die Seite unterscheidet sich gar nicht so doll, weil das ist dann der Golf von Mexiko. Und da ist das Meer sehr türkis und der Sand sehr weiß.
Okay, also ist es mehr ein Kopfunterschied als ein
realer Nein, es ist schon ein realer Unterschied, weil Florida die Atlantikseite wiederum, da ist das Wasser zwar auch türkis, aber es ist nicht so seicht. Und es herrscht, je nachdem, wo du bist, wesentlich mehr in Anführungsstrichen Brandung. Das ist jetzt nicht so wie in Saint-Nazaire oder sowas in Frankreich, aber da, also die Atlantikküste ist einfach rauer. Wesentlich rauer als der gemächliche Golf von Mexiko und das merkst du auch.
Genau wie du.
So. Und dann hat Mexiko ja auch nochmal eine andere Seite, das ist der Pazifik und da sind wir ja schon ganz weit weg. Ja. Das ist dann wieder was ganz anderes. Da in Mexiko war ich nicht. Ich war jetzt in Cancun. Im letzten Herbst irgendwie, und das ist ja im Grunde von Florida irgendwie nicht mal eine Flugstunde weiter, also ja. Das ist nicht der Rede wert. Rüberschwimmen kann man zwar nicht, aber das ist schon ziemlich dicht dran gewesen. Also selbe Klimazone, wenn man so will. Der Strand ist unterschiedlich gewesen tatsächlich, weil ich bin ja in Florida auf der Atlantikseite. Die ist dann doch ein bisschen, sagen wir mal, robuster. Ich will nicht sagen, das ist, also vielleicht so ein Unterschied wie zwischen Nordsee und Ostsee. Bei schönem Wetter ist beides einfach super. Aber wenn so ein bisschen Wind weht und wenn du die Gezeiten noch mit dazu rechnest, da siehst du Unterschiede. So ist das.
Ja, bevor wir zum heutigen Thema kommen, Noch ein kleiner Hinweis von uns in eigener Sache. Wir werden dieses Jahr einen Börsenworkshop veranstalten. Das wird ein eintägiges, digitales, super cooles Event.
Oh ja.
Und da haben wir auch ein Datum, nämlich der 1. Oktober 2022.
Das wird geil, Leute, seid dabei.
Das wird richtig geil, tragt euch das im Kalender ein. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr uns auch gerne schon mal im Vorweg eine E-Mail schicken an noch5jahre@gmail.com mit der Info, hallo, ich wäre gerne dabei. Zum Thema Inhalt, Programmatik, Kosten und so weiter werden wir euch dann noch rechtzeitig informieren, sowohl über unsere Homepage, über unsere Social-Media-Kanäle und natürlich hier auf So noch 5 Jahre bis Tschüss, dem besten Podcast der Welt.
Jawohl.
Und damit haben wir eine perfekte Überleitung geschaffen zum besten Thema der Welt. Nein, zum nächsten Thema. Beziehungsweise zum Thema Teil 2. Denn wir haben letzte Woche angefangen mit dem Thema Börsenfehler, die man machen kann. Und da haben wir auch schon einiges aufgeführt. Zum Beispiel das Thema FOMO, das Thema Blindtipps folgen, planlos investieren, auf Kredit kaufen, nicht rausreichend diversifizieren und noch viele weitere. Ja. Und es gibt aber noch viel mehr Fehler, die man machen kann. Und darüber reden wir heute.
Definitiv. Definitiv.
Ja, wollen wir wieder abwechseln?
Können wir machen.
Wer fängt an?
Du.
Na gut. Also, dann gucke ich schon mal auf meine schlaue Liste. Und der erste Börsenfehler, den ich für heute hier stehen habe, das ist ein toller Fehler. Ah. Na, was heißt toller Fehler? Das ist ein Scheißfehler. aber es ist weil es einfach ein echt blöder Fehler ist. Und zwar Tippfehler. Also, zum Beispiel, ich habe hier ein paar Beispiele aufgeführt, zum Beispiel die falsche WKI
angeben. WKI? WKN?
Die falsche WKN angeben und den falschen Schein kaufen aus Versehen. Oder bei der Stückzahl die WKN.
Ja, das ist ja nicht so schlimm. Also Stückzahl, da bist du in der Regel keine WKN. Ja, ja. Aber ich kenne tatsächlich jemanden, den du auch kennst, der hat schon mal eine Null dazu addiert und war erstaunt, wie hoch seine Position auf einmal war.
Ja, genau das meine ich, ne? Genau solche Fehler. Sowas kann schnell passieren, gerade wenn man auf dem Smartphone tradet, dass man aus Versehen zweimal auf eine Ziffer gekommen ist. Ja, oder der Finger war zu dick, wie es bei mir ständig ist, und man hat eine falsche Nummer ausgewählt. Oder irgendwie sowas. Und da können blöde Situationen entstehen, einfach weil man sich vertippt hat.
Obwohl zugegeben, das sind ja echt Konzentrationsfehler, ne? Also das ist ja nicht der klassische Fehler, den ein Anleger eigentlich machen würde, gehe ich von aus.
Also mir oder ist das doch passiert.
Echt? Erzähl.
Ist dir das passiert? Kann ja, da sind mehrere Sachen mir schon. Also ich habe den falschen Schein habe ich nicht
mehrere?
Gekauft.
Mehrere?
Ja.
Ich höre.
Den falschen Schein habe ich nicht gekauft, aber ich habe zum Beispiel mal beim Setzen meiner Verkaufsorder mich vertippt und ein viel zu niedriges Limit eingegeben und dadurch wurde sofort verkauft. Und ich dachte, was ist denn hier jetzt gerade passiert? Der direkt verkauft. Da dachte ich erst kurz, wow, Lucky Me, hat er gerade den erreicht oder hat gerade irgendein Dödel hat gerade verkauft zu dem Preis? Aber nee. Ich erinnere mich grob. Ich glaube, der Schein stand bei 1,30 Euro oder so und ich wollte ihn verkaufen bei 1,45 Euro oder sowas und habe aber aus Versehen 1,25 oder so angegeben. Irgendwie sowas.
Mhm.
Ja, zack, weg.
Okay.
Ich so, hä? Was ist passiert? Wieso ist der Schein jetzt weg? Wieso wurde der verkauft? Wieso wurde er zu diesem Kurs verkauft? Hä? Was ist da passiert?
Verstehe.
So, und nachdem ich einige Fehlerquellen ausgeschlossen habe, kam ich zu der Erkenntnis, ich habe mich anscheinend einfach vertippt.
Ja, aber tatsächlich bist du da nicht der Einzige. Wenn ich so an einige aus unserer Investment-Truppe denke, da ist. Aber das sind Luxusprobleme, wenn man mal zu viel kauft, als man wollte.
Ja, wenn man zu viel kauft, das ist schon. Das kann auch ganz lustig sein, aber wenn man zum falschen Preis verkauft, dann kann man. Also, ich
habe Verlust gemacht. Ja, das ist bitter, ja.
So, also, es waren irgendwie 400 Euro oder so, die ich verloren habe dadurch. Und hey.
Und warum hast du nicht sofort zurückgekauft?
Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Das war.
Sondern war weg.
Und das war vor 2,5 Jahren ungefähr. Da habe ich noch gar nicht so im Optionsscheinbereich noch gar nicht so viel Erfahrung gehabt.
Okay.
Da war ich noch in der absoluten Lehrlingphase. Mittlerweile bin ich ja Gesell im ersten Ausbildung. Nee, Gesell ist nicht im Ausbildung. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Ja. Das ist ein Fehler. Macht den nicht. Kontrolliert nochmal, ob ihr das Richtige eingegeben habt.
Ja.
Und ob das wirklich das ist, was ihr wollt, was ihr da gerade kauft. Oh, ich habe noch ein Beispiel dafür. Und zwar wollte ich eine Aktie kaufen. Ich glaube, es war Solar. Erinnerst du dich? Solar irgendwas. Wie hieß denn die Firma? Irgendwas mit Solar.
Und da gibt es viele von.
Und ich hab einfach Solar eingegeben bei der. Ich habe nicht die WKN eingegeben, sondern ich habe nach dem Namen der Firma gesucht. Und das erste Ergebnis hieß dann so ähnlich wie Solar Inc. oder ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann habe ich die gekauft. Es war aber die falsche Firma. Die hatte nur einen sehr, sehr ähnlichen Namen.
Oh.
Da, die Firma ist irgendwie Solar Inc., aber ich wollte Solar Inc. Group oder irgendwie so. Es war nicht Inc., ich erinnere mich nicht mehr genau. Aber so lief das in etwa. Und dann hatte ich noch gemeckert und geflucht und dann hast du mir gesagt, na, selbstverständlich ist das falsch, Max, denn du hast den nicht nach der WKN gesucht, sondern nach dem Namen der Firma. Und da es sehr viele verschiedene Scheine geben kann, die so heißen wie diese Firma, es kann ja sein, dass das nicht mal die Aktie ist, die du kaufst, wenn du jetzt Apple eingibst.
Ja, du hättest auch sonst was kaufen können.
Genau, kann auch irgendwas anderes sein, was halt auch Apple im Namen hat. Dann ist die Fehlerwahrscheinlichkeit da relativ hoch und darum immer mit der WKN oder der ISIN suchen.
Ja, stimmt.
Tja.
Das hilft.
Das hilft.
Optimalerweise, ja. Ja.
Lernt aus meinen Fehlern.
Ja.
Nächster Fehler von dir.
Gewinne begrenzen, Verluste laufen lassen. Ein Klassiker. Viele Leute, eigentlich sollte man es im besten Fall umgekehrt machen. Du lässt deinen Gewinn ewig nach oben laufen, sofern er denn läuft, aber begrenzt deine Verluste. Die meisten Menschen tun es andersrum. Ein Gewinn zu begrenzen, finde ich jetzt noch gar nicht so dramatisch, aber das Schlimme ist, dass wir die Verluste nicht begrenzen. Und das ist beispielsweise immer wieder der Grund, warum wir so tierisch große Börsencrashs sehen, wie jetzt auch mitunter, dass der Markt um 30-40% korrigiert in einigen Branchen, weil die Leute einfach keinen Halten sehen können.
Tech momentan.
Zum Beispiel. Mhm. Also das ist schon krass. Also der neue Markt damals ist in sich kollabiert, förmlich implodiert, weil keiner fähig war, ein Stop-Loss-Limit zu setzen. Die haben alle hinterher geguckt und ihren Verlusten zugeschaut und haben sich so gedacht, ach na ja, eben noch 1.000 Euro, jetzt 900. Passiert, wir sind ja an der Börse. Eine Woche später war es auf 750 so. Verdammt, ist ja schon ärgerlich. Aber es ist ja eine Aktie, wird schon wieder. Nochmal eine Woche später war es auf 500. Na, jetzt ist ja auch egal, jetzt kann ich auch aussitzen. Und so kam ein Step nach dem anderen und der Kurs war tiefer, tiefer, tiefer. Und man hat sich einfach nicht mit den Gründen befasst, warum das so ist. Und vor allen Dingen hat man sein Depot nicht abgesichert. Und es macht schon sehr viel Sinn, im Sinne eines Money Managements, respektive Risikomanagements, sein Depot gegen Verluste abzusichern. Es kann immer was passieren, Beispiel Ukraine-Krise jetzt. Also wenn jeder sein Portfolio abgesichert hätte, bei irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer die persönliche Risikoaffinität ist, dann wäre aber bei den meisten ziemlich viel verkauft worden. Aber sie könnten jetzt mit dem Geld, was dann rumliegen würde, deutlich günstiger einkaufen. Aber die meisten werden ihr Portfolio noch haben und werden eine deutlich niedrigere Bewertung haben, weil die meisten eben ihr Depot nicht absichern und diese Verluste einfach laufen lassen. Im Gegensatz dazu, bei Gewinn dann sagen, oh geil, ich habe 10-20% gemacht, jetzt gehe ich raus.
Wie ist das bei dir? Hast du viel verkauft?
Bist du immer noch drin? Ich habe rund die Hälfte meines Depots ist zwischenzeitlich in Cash gewesen. Da ist ganz viel verkauft worden. Hm. Ich habe aber davon jetzt schon nur fast drei Viertel schon reinvestiert zu deutlich günstigeren Kursen. Deutlich günstigere Kurse. Hm. Also ich würde sagen, das Depot vom Wert ist weniger als vorher. Dafür habe ich nahezu dieselben Aktien drinne. Also nicht ganz, ist ja nicht alles reinvestiert, aber mit einer 20%, 25, 30, je nachdem, was es war, höheren Stückzahl als vorher. Ist nur eine Frage der Zeit.
Das ist schon geil.
Das ist sehr geil. Tja. Das ist sehr geil. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man das macht. Ja, es gibt manchmal Gründe abzuwarten. Man muss ja vor allen Dingen auch mal eine Alternative haben. Das ist ja eine Überlegung wert. Also andersrum, na Quatsch, man muss ja auch nicht handeln. Ne? Man muss es nicht. Man kann sich schon absichern und es macht Sinn, das zu tun. An manchen Stellen macht es keinen Sinn, aber da sind wir bei ganz speziellen Strategien. Da würde ich jetzt, da würde ich mal nicht drauf eingehen. Es gibt natürlich hochvolatile Produkte, wo wir zum Teil ja auch mit handeln, mit Optionsscheinen, die machen am Tag 30% rauf, am nächsten Tag 40% runter. Ja, verdammt nochmal, wo willst du denn da ein Limit setzen? Also im Sinne eines Stop-Loss bei 50%, da ist die Hälfte deines Kapitals weg, wenn du weißt, dass die Schwankung theoretisch bis zu 40% betragen kann. Und das ist nicht ungewöhnlich, weil der VIX beispielsweise im Moment im S&P 500 liegt bei 30. Ich weiß gar nicht, wie er heute steht, aber bei rund 30, wenn nicht höher. Das heißt, wir rechnen mit einer Schwankungsbreite über ein Jahr gesehen von 30% rauf oder runter.
Wer es noch sich erinnert, der VIX ist der Volatilitäts Index.
Genau, so, und das, da sind wir bei Aktien, ja, bei einem VIX von 30 in Aktien im S&P, das ist schon krass, also ein Optionsschein mit entsprechendem Hebel, und ich meine nicht den theoretischen, sondern Omega, wer die letzte Woche zugehört hat, der das Ganze hebelt, da sind wir schnell bei 50-60%, ich meine, realistisch, wo setzt du da jetzt einen Stop-Loss? Bei 70% deines Kapitals, das macht ja keinen Sinn. So, dann ist auf einmal, hast 1.000 Euro investiert, jetzt hast du noch 300, ja super, hast dich abgesichert, aber das gegen was? Gegen eine Schwankungsbreite, die dir eigentlich vorher klar hätte klar sein sollen. Also will sagen, es kommt immer darauf an, was du handelst. Aber bei Aktien, die im Durchschnitt im Jahresmittel irgendwie 7-8% machen über einen Index, solltest du schon zusehen, dass du ein Stop-Loss-Limit setzt, was größer dieser durchschnittlichen Schwankungsbreite ist. Und für alle die sich immer noch dran erinnern, was wir mal gesagt haben, es gibt auch für Aktien Schwankungsbreite, für jede einzelne Aktie gibt's die Schwankungsbreite, die wird in der Kennzahl Beta gemessen. Und wenn du da irgendwie einen Wert nimmst, der größer Beta ist, dann bist du eigentlich auf der richtigen Seite. Das kann man auch anders machen mit Stop-Loss-Limits, aber das ist ein anderes Kapitel, haben wir auch schon an anderer Stelle gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn, begrenze deine Verluste, lass sie nicht laufen. Hinterher zu gucken und zu hoffen, das wird schon, liegt in der menschlichen Natur und das ist ein typischer Fehler und das nennt sich Verlustaversion. So heißt dieser Fehler, dass wir Verluste nicht realisieren wollen. Gewinne wollen wir schnell einhamstern, weil ist ja geil, hab jetzt hier einen 100er gemacht, da einen 100er und dann nochmal einen 100er, ist total geil, aber wenn ich 300 verloren hab, naja, wird schon. Solange ich nicht aufs Knöpfchen drücke, ist das Geld ja auch nicht weg,
so ungefähr. Beobachte ich bei mir auch dieses Verhalten.
So, das funktioniert, da kannst du nur gegen angehen, indem du konsequent, und da sind wir bei dem Thema auch von letzter Woche, eine Checkliste hast, wann verkaufst du und warum. Erst dann. Und wenn es um das Risikomanagement an sich geht, dass du dir klar vorher überlegt hast, okay, hier bin ich eingestiegen und mein Stop-Loss-Limit ist dort, weil erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens und so weiter und so fort. Und dann ist es eine rein, ja nicht ganz, aber sagen wir mal, zu einem großen prozentualen Anteil fundierte, rationale Entscheidung gewesen, warum das Limit da ist, wo es ist. Und du bist nicht davon abhängig, das auf gut Glück zu machen oder zu behaupten, weil da trickst du dich selbst aus. Naja, ich guck ja jeden Tag rein, ich könnte da jeden Tag auf Enter drücken, wenn es dann runtergehen wird. Du tust es nicht. Du tust es nicht. Machst du einfach nicht. So, du brauchst klare Regeln. Und die hast du am besten auch eingestellt, wenn du die Aktie gekauft hast. Da hast du sofort schon ein Verlustlimit eingesetzt und dann kannst du dich beruhigt zurücklegen. Denn irgendwas kann immer passieren. Auf dieser Welt irgendwas. Oder sowas. Irgendwas kann immer passieren. OCO ist auch gut, wenn du eine Gewinnerwartung hast. Ja, ich habe gesagt, Gewinne laufen lassen ist natürlich vorteilhaft. Sollte man auch. Und im Idealfall machst du das auch so, dass wenn du du hast 10% Ziele als Gewinn und jetzt hat deine Aktie 10-11%, und dann sicherst du diese 10% mit einem Trading-Stop-Loss ab. Von mir aus bei 8% sagst du, okay, 2% nehme ich noch in Kauf. Aber dann ist es bei 12%, dann bist du ja bei 10%, dann ist es bei 15%, dann bist du schon bei 13% und so weiter und so fort. Und dann lässt du es nach oben bis zum Sankt-Nimmerlein-Tag laufen. Und wenn das dann ausgelöst wird, bist du halt safe.
Ja.
So wäre es optimal. Das funktioniert aber natürlich auch nur, wenn in der Erwartungshaltung dein Ziel sehr konservativ war. Also nehmen wir an, ich gucke mir eine Aktie aus und sag, die macht 10%. Aber sie könnte auch 50 machen. Aber ich rechne mal mit meinen ganzen Zahlenanalysen, 10% ist sicher drin. Dann kannst du das natürlich machen, weil du weißt, okay, sie hätte auch weitergehen können. Dann lass ich es laufen. Wenn du aber eine Aktie analysierst, wo du sagst, okay, die macht auf keinen Fall mehr als 20, weil, keine Ahnung, Trend Channel, irgend sowas, hier ist die obere Grenze, das ist die untere, der Abstand ist so und so, sind beispielsweise nur 15%. Und jetzt hast du 12% gemacht, bist also da raus. Dann laufen zu lassen, ist natürlich doof, weil rein statistisch und von deinen Berechnungen und Zahlen, Daten, Fakten wird sie ja nicht höher laufen. Da ist bei 15% beispielsweise Trendkanal, da ist Ende. Da wird sie korrigieren.
Hängt natürlich auch von der Beantwortung der wichtigsten Frage ab.
Ja.
Der goldenen Regel.
Ja, natürlich.
Wie lautet sie? Weißt du es noch?
Was willst du in welcher Zeit mit wie viel Einsatz verdienen? Das ist die Königsfrage. Ja, und die muss halt sehr fundiert geklärt werden von Anfang an. Und das beantwortet eben auch im Nachgang sehr viel und vermeidet auch sehr viel Fehler, wenn man da ein ganz klares Bild hat. Und da, liebe Zuhörer, kann ich nur immer wieder sagen, wenn ihr das wirklich gewissenhaft für euch beantwortet, diese läppische, kurze Frage, dann könnt ihr euch ungefähr 80% dieser Fehler könnt ihr hier schon auf Anhieb streichen, wenn ihr konsequent wärt und diese Hausaufgaben gemacht hättet. Und ich sag's immer wieder, schnell reich werden ist nicht. Es ist, wer es selber macht und nicht zu Profit kommt, wer es selber macht, hat eine Menge Arbeit. Und es ist Arbeit, das zu tun. So eine Checkliste zu überprüfen, die Zahlen sich zusammenzusuchen, das Chart zu lesen, zu malen, zu analysieren, zu vergleichen, bessere Optionen zu finden, nach Verkauf sein System zu korrigieren, zu gucken, habe ich optimalen Punkt erwischt, wo kann ich nachbessern, was lief gut, was lief schlecht. Kinners, das ist Arbeit. Wer euch also irgendwie verspricht, hier folgt dem Algorithmus, ja, und katsching, das klappt alles wie von selbst. Am Arsch. Das ist nicht so. Macht euch davon frei. Trading ist Arbeit. Also die ganzen Daytrader, die jetzt irgendwie ihre Bilder posten und ihre YouTube-Videos und TikTok-Videos, die dann irgendwie schnippen und 100 und 100 und nochmal 100. Alles gelogen. Das schafft einer von 1000 im Schnitt. So. Und die 999 machen nur eine gute Figur. That's it. Du bist dran.
Ich habe tatsächlich von dem Thema von eben noch ein Beispiel gefunden. Wenn wir nämlich beim Thema wirklich Fehlerquellen durch falsche Bedienung sind, nämlich aus Versehen kaufen statt verkaufen.
Ja, na gut, aber da musst du schon ziemlich dumm sein. Außerdem kannst du nichts verkaufen, wenn du vorher nichts im Depot hast.
Das ist richtig. So, aber angenommen, man hat schon was im Depot und will verkaufen und geht dann aus Versehen auf Kaufen.
Ja, aber na gut, ja klar, der dümmste anzunehmende User, das können wir natürlich voraussetzen, aber wir haben nur schlaue Zuhörer, von daher können wir die Fehler streichen.
Hey, mir ist das passiert.
Ich nehme alles zurück, ihr lieben Zuhörer, und muss ganz kurz die Augen schließen und den Kopf schütteln.
Hey, bei Consors oben sind die beiden Buttons direkt nebeneinander. Ich bin abgerutscht.
Aber Mann, egal. Mann.
Aber dadurch konnte ich meine Position bedeutend vergrößern, die ich später positiv Wert verkauft habe.
Mit also den Doofen ist Gott.
Ja. Ja. Naja, nächster Fehler auf meiner Liste, der hier steht, ist nicht verstehen, was man kauft.
Ja.
Wenn man keine Ahnung hat, was Aktien sind, dann sollte man keine Aktien kaufen. Wenn man keine Ahnung hat, was Optionsscheine sind, wie die funktionieren, sollte man keine Optionsscheine kaufen. Mhm. Das gilt generell überall. Wenn ihr nicht versteht, was das ist, was ihr da kauft, dann kauft es nicht. Bitte.
Ja.
Egal, wie viele Leute euch das empfehlen. Ich bekomme das ja live immer mit, weil ich habe ja pro Tag meine 2, 3, 4, 5 Kundenberatungen. Und ich erlebe da Dinge, die sind krass. Also, ich habe jetzt mal 2 Beispiele. Das sind zufälligerweise beides Frauen, aber das soll keine, ihr wisst, was ich meine, sein, sondern einfach nur Live-Beispiele, die ich bekommen habe. Eine Kundin von mir ist Friseurin und hat bei mir einen Aktienfonds, Sparplan und ein paar Versicherungen. So. Und kam zu mir und hat gesagt, Max, einer meiner Kunden hat mir erzählt, Forex Trading. Das ist das Beste und da macht man viel mehr Rendite und das geht viel einfacher und ist viel simpler zu lernen und bla 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 bla. Darum habe ich mir überlegt, ich kündige jetzt meinen Sparplan und mache jetzt das.
Reisende soll man nicht aufhalten.
Ich habe sie aufgehalten, Gott sei Dank. Mhm. Kannst du erklären, was Forex Trading ist in wenigen Sätzen?
Nö, in wenigen nicht, aber du handelst mit Devisen.
Ja, also mit Währungen.
Mit Währungspaarungen.
Oder ein anderes Beispiel, das jetzt letzte Woche erst stattgefunden hat, auch eine ganz liebe, tolle Kundin von mir, Zahnarzthelferin, meintest du mir, ja, Max, ich habe jetzt gehört, NFTs. Ich soll NFTs kaufen, weil damit machst du Millionen. Ich so, ja, was ist denn ein NFT? Ja, so Bilder. Ich so, Und wo kommt der Wert her? Das weiß ich nicht. Kannst du mir das erklären? Ich so, ja, habe ich dir das erklärt? So, und dann, oh ja, mache ich lieber nicht. So, aber da, einfach nur Beispiele mal aus dem echten Leben. Und jeder von uns begegnet ständig, gerade wenn man viel im Internet unterwegs ist, irgendwelchen dubiosen Angeboten, irgendwelche Produkte zu kaufen, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wie das geht. So, und darum das vielleicht so als Fazit daraus. Wenn euch ein Produkt angeboten wird, das ihr nicht versteht, ihr könnt es gerne trotzdem kaufen, aber bitte informiert euch vorher, was das ist, wie das funktioniert, wo die Wertschöpfung herkommt, wie die Gewinne zustande kommen, wer dahinter steckt, wer davon profitiert, was das kostet und so weiter und so fort. Weil wenn ihr das nicht tut und es trotzdem einfach kauft, so von wegen, och, zocken wir mal ein bisschen, dann ist es genau das, zocken. Und die Wahrscheinlichkeit spricht gegen euch.
Definitiv. Oh ja. Ja, ja. Ich hatte letzte Woche ja auch schon mal angesprochen, den Bestätigungsfehler. Da gehen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen. Den
Confirmation Bias.
Ja, da gehen wir auch noch mal ein bisschen drauf ein. Was ist das eigentlich? Das ist ein bewusstes Ausblenden von dir nützlichen Informationen zugunsten einer Entscheidung. Beziehungsweise zu Lasten einer Entscheidung. So ist eigentlich korrekt. Will sagen, du willst eine Aktie kaufen, du hast jetzt, keine Ahnung, ich glaube, letzte Woche hast du irgendwie erzählt, Tesla kaufen oder irgend sowas, ne, weil die Leute es gehört haben. So, und jetzt beschließt einer, naja, die kaufen alle Tesla, oh, ist eine gute Idee, Tesla zu kaufen, aber ich mache mich jetzt nochmal schlau. Der ist ja schon weiter als die alle anderen, die ganzen Lemminge. Mhm. Also setzt er sich hin und googelt jetzt Tesla, Daten, Zahlen, Fakten, News. Und er wird alles dafür tun, dass er nun Nachrichten interpretiert, die pro Tesla sind. Also, warum man Tesla kaufen soll, welche geile Zahlen, welche Absatzmöglichkeiten, welche Märkte, welch Trend, welch irgendwas, und wird ignorieren, was da Schlechtes steht, warum man es nicht tun sollte. Und das ist der sogenannte Bestätigungsfehler. Ich filtere aus einer Großzahl von Informationen eigentlich nur die raus, die ich hören will, die mich in meiner Entscheidung bekräftigen. Und das Ganze wird also dieser Fehler schlägt umso härter zu, wenn ich mich zwischen zwei Sachen entscheiden muss und im Kopf eigentlich schon einen Liebling habe. Also beispielsweise, du gehst los, Mediamarkt, willst eine neue PlayStation kaufen, so, also hast vor, eigentlich eine Spielekonsole, aber eigentlich PlayStation hat ja irgendwie jeder, willst die PlayStation kaufen, aber du bist ja unvoreingenommen und lässt dich beraten, gibt ja auch noch, keine Ahnung, wie die alle heißen, wie heißen die anderen, kenne ich nicht aus, die Xbox beispielsweise als großen Konkurrenten, gehst also Verkäufer und der preist dir diese Xbox an, die ist ja viel geiler und viel größer und viel besser und viel schöner, und dann lässt du dich bei der PlayStation beraten und die ist einfach nur viel kleiner und nicht ganz so geil, hat aber dann die höhere Spielauswahl oder vielleicht die besseren Controller, und das reicht dir als Argument zu sagen, naja, die PlayStation ist ja auch viel besser, wusstest du ja immer. Es
ist tatsächlich andersrum. Die PlayStation ist größer.
Ist mir egal.
Und besser, aber die Xbox hat mehr Spiele.
Also, verdammt. Okay, ist mir aber auch egal, worum es mir geht. Du filterst eigentlich nur die Informationen aus, die du eigentlich hören willst, weil sie deine Entscheidung bestätigt. Du willst nichts hören und blendest es auch aus, was gegen deine potenzielle Entscheidung spricht. Und das ist dieser Bestätigungsfehler. Und das passiert sehr, sehr oft, wenn man selbst recherchiert. Man sucht nach Nachrichten und man liest Nachrichten und man behält bewusst nur die und pickt sich die raus in der Argumentation, die pro Entscheidung waren, und die dagegen waren, die sind ganz schnell wieder vergessen. Das
beobachten wir in der Realität zum Beispiel ganz oft bei, wenn eine Wahl ansteht zum Beispiel und man hat eine Partei, die man am besten findet, dann guckt man sich genau bei sowas auch immer nur die Sachen an, die pro diese Partei sind, und die negativen blendet man aus.
Ich glaube, der größte Fehler kann man ja nicht sagen, aber der größte Effekt ist, glaube ich, wenn man sich verliebt. Die Person, stimmt, du siehst rosarot, da gibt's nur geile Sachen an der Person. Alles Negative ist erstmal völlig egal, gibt's gar nicht.
Ja.
So, das ist im Grunde genau das Gleiche. Übertrieben gesagt. Aber das passiert an der Börse halt auch, und das führt natürlich zu Fehlentscheidungen. Derjenige, der diesen Fehler macht, ist allerdings schon weiter als viele anderen, weil der hat sich zumindest ja schon mal damit befasst, dass er recherchieren muss. Aber auch dem kann man vorbeugen, indem man Pro- wie Kontra-Argumente einfach versucht, wirklich gegeneinander aufzuwiegen und zu gucken und die auch einfach mit in Betracht zu ziehen und nicht grundsätzlich sagen, ich schreibe mir hier nur eine positive Liste auf und lass die Negativsachen da einfach weg. Das wäre der Bestätigungsfehler.
Ja. Was haben wir noch? Ein Klassiker, der auch in beide Richtungen falsch ist, nämlich aus Angst Aktien am Tiefpunkt verkaufen, beziehungsweise andersrum aus Gier Aktien am Höhepunkt kaufen.
Ja, da sind wir wieder bei Emotionen.
Ja.
Hatten wir als ersten großen Punkt.
Und das ist ja das, genau, was die meisten Menschen machen. Mhm. Und das ist der Grund, warum die Aktienmärkte immer so stark reagieren.
Genau.
Ja, muss ich das noch weiter erläutern?
Ja, mach ruhig.
Ja, okay, also, ganz oft, ich beobachte das auch bei Kunden, die entscheiden sich jetzt irgendwann, dass sie eine Aktie kaufen. Oder Aktien kaufen oder einen Fonds kaufen, ist egal. Funktioniert alles gleich. So, und dann geht der runter. Und das mit dem Aussitzen und so, das ist tatsächlich meiner Erfahrung nach nur bei Leuten, die schon ein bisschen Erfahrung haben, aber bei den ganz blutjungen neuen Anfängern ist das eher nicht so. Die kriegen meiner Erfahrung nach eher Panik. Sobald die erste Negativzahl steht, selbst wenn nur ein Euro ist, dann denken sie schon, sie haben jetzt Geld verloren dabei. Weil es dauert, ich erinnere mich, das war bei mir auch so, es dauert eine ganz schöne Weile, um zu realisieren den Unterschied zwischen Buchverlusten und wirklichen Verlusten. Dass ein Buchverlust noch kein Verlust ist, es sei denn, man realisiert ihn in der Situation. So. Und ganz oft passiert dann folgendes Szenario. Ein Kurs stürzt ab, warum auch immer, und die Leute verkaufen Instinkt aus Angst, dass es ja noch weiterfallen könnte. Haben sich nicht informiert im Vorweg über Limit-Order-Arten, über Trading-Stops und so weiter, über Stop-Loss und verkaufen dann. Ne? Bestes Beispiel, das, ich weiß nicht, wie viele unserer Zuhörer das kennen, aber die Elterngeneration kennt es spätestens auf jeden Fall, die Telekom-Aktie. Da ist ja genau das passiert. Es ging nach oben, ging nach oben, ging nach oben. Kaufen, 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 kaufen. Und dann ging es nach unten, nach unten, nach unten. Verkaufen, 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 verkaufen. Du warst live dabei. Ich war auch live dabei, aber ich war.
Ach, sie sogar so. Gezeichnet damals. Hm? Ich habe sie damals sogar gezeichnet, als sie rauskam.
Und?
Ja, ich habe auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel gekriegt, aber eine Tranche habe ich gekriegt. Es wurde aber rationiert.
Und wann hast du verkauft?
Ja, ein paar Wochen später, als sie hochging.
Mein Kurs hier genau richtig gemacht,
Alter. Ja. Ja. Natürlich.
Natürlich. Na, du warst ja auch mal jung, du hast aber schon auch Fehler gemacht.
Ja, aber das ist tatsächlich, ich weiß nicht, wann die rauskam, ich schätze mal.
98 oder so? 96?
Ja, ich glaube früher. Ich glaube so, lass mich überlegen.
Das google ich jetzt.
Ich würde sagen 97, wenn ich mich jetzt festlegen würde, oder 98, in dem Sinn. Warte, sag nichts, wenn du das Ergebnis hast. Lass mich kurz überlegen. Einem Sinn.
Ich hab das Datum.
97 oder 98. Ich lege mich fest auf 97.
Es war der 18. November 1996.
Verdammt! Aber 8. November ist nah an 97 dran.
Das stimmt.
Ja.
Ja. Ne? Also, bitte andersrum machen. Verkaufen, ja. Wenn es nach oben geht. Kaufen, wenn es runtergeht. Also kommt darauf an natürlich, wie weit und wie sehr und was euer Setup ist und so weiter. Ihr habt ja eure Checkliste.
Mhm.
Ja, genau.
Also ein weiterer Fehler ist der sogenannte Anker-Effekt.
Oh, den habe ich ja auch stehen.
Wir orientieren, also Anker-Effekt, was ist damit gemeint? Also was ein Anker ist, wisst ihr. Wir schmeißen irgendwie als Schiff einen Anker aus und dann bleibt unser Boot da, wo es ist. Wir orientieren uns an einem Punkt, nämlich unserem Anker. Und wir Menschen orientieren uns vor allen Dingen an Zahlen. Und das ist meistens auch ganz gut. Es funktioniert nur immer dann nicht, wenn die Zahlen in keinem Verhältnis zueinander stehen. Ein Beispiel. Es wurde so gemacht, dass diverse Menschen in einer ausreichend großen Menge eingeladen wurden, einen Wein zu testen und den zu bepreisen. Und um das zu tun, mussten sie vorher die letzten zwei Ziffern, willkürlich, aber die letzten zwei Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer aufschreiben. Und da war ja von 01 bis 99 alles möglich. Und obwohl sie überhaupt keine Ahnung von diesem Wein hatten, sondern einfach das vom Geschmack oder vom Gefühl oder von der Farbe oder von dem Etikett, wie auch immer, das beurteilen sollten, gab es einen signifikanten Zusammenhang zwischen den Leuten, die eine hohe Endziffer hatten und die, die eine niedrige Endziffer hatten. Will sagen, die eine hohe Endziffer hatten, haben einfach den Wein mal doppelt so teuer eingeschätzt wie die mit einer niedrigen Zahl, obwohl diese Zahlen überhaupt gar kein Verhältnis zueinander stehen. Und das passiert an der Börse tatsächlich auch. Und da haben wir fast ein Verhältnis, aber wir blenden die Relation aus. Beispielsweise, ich habe mir vorgenommen, ich möchte die Max-Aktie gerne kaufen und war bereit, keine Ahnung, 200 Euro dafür auszugeben. So, und jetzt überlege ich mir, ich warte noch bis nächste Woche Montag. Und dann gab es Montag einen großen Crash und die Max-Aktie ist runtergerauscht auf 100, weiß ich nicht, 130. Und da denke ich, wie geil, ich wollte 200 ausgeben, jetzt kriege ich 130 und kaufst die mir einfach, ohne zu gucken, warum ist sie eigentlich gefallen. Einfach nur, weil mir der Kopf sagt, durch den Ankereffekt, 200 wollte ich ausgeben, 130 ist sie, scheiße günstig, rein da. Und ich blende alles andere aus. Und das passiert sehr oft an der Börse. Und das finde ich sehr faszinierend, weil mit diesem Ankereffekt, kennt ihr alle, wird in der Werbung sehr viel gespielt mit diesen, ich zahle nicht 2 Euro, ich zahle 1,99, weil es günstiger ist. Oder wenn, es klingt einfach schöner, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ein 200 Euro Wert, wenn ich dir da 50 Euro erlasse als 25%. So, das sind alles so Dinge, weil unser Hirn spielt mit Zahlen und die cleveren Leute, die uns Dinge verkaufen wollen, die wissen das und nutzen das in der Werbung genauso aus, dass unser Hirn das im Sinne des Anker-Effektes auch bewertet. Aber nur der schlaue User und der schlaue Börsianer guckt auch mal hinter die Zahlen und rechnet sich den Wert dazu aus. Hast du ein anderes Beispiel dazu?
Ich kenne dieses Beispiel tatsächlich vom Cialdini. Mhm. Die Psychologie des Verkaufens. Tolles Buch übrigens. Empfehlung an dieser Stelle. Ja, mein Wasser ist auch leer. Matthias wollte gerade zum Wasserglas greifen und ich auch, aber unsere beide Gläser sind schon leer. Mhm. Aber spontan fällt mir keins ein.
Reicht ja auch.
Wir sind schon bei 40 Minuten. Wie viele Punkte hast du noch auf der Liste?
Ich habe jetzt im Moment
gerade, ob wir die jetzt noch machen oder ob wir den dritten Teil machen.
Wie du möchtest.
Wie viele Punkte hast du denn noch? Ich habe noch 4. Aber die sind
Rädern, die also klein. Ich hätte jetzt noch einen, aber
dann machen wir noch. Dann machen wir die Folge ein bisschen länger.
Nö, dann machen wir nächstes Mal. Ich glaube, ich guck noch mal, weil ich habe nur runtergeschrieben, ohne zu wirklich zu recherchieren. Das ist nur das, was mir alles eingefallen ist. Ich glaube, da kriegen wir noch eine dritte Folge zusammen.
Tja, da habt ihr jetzt aber Glück. Ihr bekommt noch eine dritte Folge zum Thema Börsenfehler und könnt noch mehr profitieren davon. Das ist ja der Hammer. Hausaufgabe haben wir gar nicht besprochen.
Nee, haben wir gar nicht besprochen. Verdammt, wir haben keine. Mist. Dann nicht.
Zieht aus und mehret euch.
Ja. Also vor allen Dingen uns.
Mehret uns.
Genau, Follower. Wir brauchen Follower. Sagt, wie geil wir sind.
Teilt unsere Postings.
Und unseren Podcast.
Und unseren Podcast. Und verbreitet die Kunde.
Ja.
Auf dass noch viel mehr Menschen so klug werden, wie ihr schon seid.
Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören.
Matthias, ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub.
Und Dankeschön. Aber ich melde mich aus dem Urlaub.
Wir machen die Folgen aus deinem Urlaub heraus.
Ja, machen wir.
Beziehungsweise, es kann ja sein, dass ich übrigens auch gar nicht da bin nächstes Mal. Sein, dass du sie alleine machen musst. Weil bei mir passiert
ja was. Ach so, ja. Ja, gut, das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Spontan. Also, wenn alle Stricke reißen, dann warten wir halt noch eine Woche. Aber das wird nicht passieren. Wir sind ja guter Dinge. Wir kriegen das hin. Die Technik funktioniert auch in Amerika. Hoffe ich.
Spaß und bis zur nächsten Folge.
Dankeschön. Bleibt uns gewogen. Tschüss.
So, das war's für heute. Folgt uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube für viel mehr Verwegenes zwischendurch. Und denkt daran, Geld ist nicht alles, aber viel Geld ist ganz was anderes. Bis zum nächsten Mal.